Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Willkommen zu Bern einfach am 1. Mai, Tag der Arbeit. Wir arbeiten, die meisten von euch, das wissen wir auch. Und darum gibt es auch heute ein Bern einfach, obwohl in Zürich das ja ein Viertag ist. Und Cami, du bist in Zürich am Mikrofon, du bist auch am 1. Mai gewesen. Stell dir vor, die SVP-Präsidentin am 1. Mai. Erzähl.
Ja, ich war wirklich am 1. Mai gewesen. Mein Vater ist ja Gewerkschafter und er hat heute den Stand von seiner Gewerkschaft geleitet. Es hat Bratwurst und Bier gegeben, notabene 6 Franken Bier. Also auch bei den Gewerkschaften muss man dann 6 Franken zahlen für ein Bier. Die lohnt sich da nicht lumpen.
Ja.
Aber dort im Fall ganz friedlich gewesen. Ich war gegen den Schluss gewesen. Ich glaube, sonst hätte ich es nicht vertreibt. Sonst wäre es für mich zu viel gewesen. Aber jetzt geht es erst richtig los. Oder? Weil jetzt kommen die Nachdemos, die unbewilligten Nachdemos, wo es wirklich wie klopfen und tätschen. Ja.
20 Minuten hat einen Ticker drin auf der Website. Ich tue den unten verlinken. Das ist einfach ein jährliches Feature eigentlich. Auch schon in Winterthur, hohe Sachschaden, Festnahmen in Zürich, haben offenbar der schwarze Block probiert, die Normal-Demo irgendwie zu kapern, indem man halt irgendwie rundum wie eine Seitenstrasse sich vorne ansetzt, glaube ich. Habe ich das richtig gecheckt?
Ja, also das hat mein Vater auch erzählt. Oder? Man hat wirklich ja bewilligt in den offiziellen Umzug. Und was der schwarze Block macht, ist natürlich versuchen, über Seitengassen den zu kapern. Darum müssen die ja in der Gewerkschaft auch Sicherheitspersonal einstellen und wirklich so ein bisschen Dialogleute, die eigentlich der schwarze Block dahinter, eben die offizielle Demo zu kapern, dass die nicht reinkommen und die wirklich am Schluss bleiben. Neu, das habe ich jetzt auch herausgefunden, hat man am Schluss auch die Pro-Palästina, Free-Palestine-Leute, die dort mitlaufen am 1. Mai. Das ist jetzt neuerdings anscheinend auch etwas für sie.
Ja klar, aber die Bewegungen, die Woken-Bewegungen, die ja immer eine kleine Minderheit sind, aber sie probieren eben den vernünftigen, sozialdemokratischen, durchaus legitimen 1. Mai zu kapern, damit sie ein bisschen grösser aussehen, oder? Damit sie sozusagen irgendwie wie können sagen, schau, das ist die grosse Revolution, die jetzt anrollt. Sie wird nicht anrollen, auch heute nicht. Es wird einfach eben Sachschäden geben. Man hat offenbar die UBS verspreit, das ist doch ganz schlimm, oder? Grosser Kapitalist und dann noch die Jockey-Firma Lederach, oder? Weil die eben angeblich ein bisschen christlich sind. Das ist ganz klar, Opium fürs Volk ist Religion, aber auch Jockey natürlich, ist alles ganz grusig, kapitalistisch und ganz schlimm. Die Szene ist in Zürich, sie ist uralt, es ist bekannt, wie die ist. Aber irgendwo durch finde ich noch verrückt, jedes Jahr eigentlich das Gleiche. Warum macht man eigentlich nichts wirklich dagegen? Kann man nicht oder will man nicht in Zürich?
Ja, es ist ja wirklich das Gleiche. Und muss ich sich zwei Sachen da vorstellen. Gerade der Lederach, der wird ja seit ein paar Jahren Opfer, jedes Jahr am 1. Mai. Und was das bedeutet, das sind Leute vom Personal, die heute Abend dürfen dort auftauchen, die Scheiben putzen, das beseitigen, was heute die Chaoten angestellt haben, damit sie morgen wieder aufmachen können. Also eben so ein bisschen Danke, Arbeiterbewegung, jetzt dürfen da Leute kommen, putzen, weil ihr das kaputt gemacht habt, oder? Zuerst mal das. Und das andere ist natürlich, es ist eine Sicherheitsvorsteherin aus der Grünen Partei, die sich ja gerne im sehr, sehr linken Ecken auch sieht. Man hat ja gar kein Interesse daran, wirklich dagegen etwas zu unternehmen. Man wird dann sagen, man ist schockiert darüber, dass es zu Ausschreitungen gekommen ist, aber es ist jedes Jahr genau das gleiche Theater, das man da abspult.
Also es scheitert letztlich am politischen Willen, dass es einen friedlichen und schönen 1. Mai gibt, wie einen, glaube ich, die Mehrheit eigentlich wettet. Aber die Mehrheit spielt dann plötzlich nicht mehr eine Rolle, wenn die politisch Verantwortlichen anderer Meinung sind, oder? Und das finde ich schon noch verrückt.
Ja, vor allem, es wird sich erst ändern, jetzt, wo wir den Gegenvorschlag ja angenommen haben im Kanton Zürich zu der Anti-Chaoten-Initiative.
Mhm. Was würde sich genau ändern?
Das würde jetzt heissen, dass es bei der unbewilligten Nachtdemo, dass man müsste neu die Polizeikosten, also die Einsatzkosten, diesen Chaoten verrechnen. Also es ist wirklich ein Muss drin. Und das würde zuerst mal heissen, es gibt eine Rechnung heim. Und ich glaube, dann würde der 1. Mai vielleicht im nächsten Jahr ein bisschen anders aussehen, wenn man die Rechnung daheim hat.
Wo geht denn die Rechnung? Wenn man weiss ja nicht, wo der schwarze Block ist. Der hat ja kein, oder hat das Postfach.
Ja, also die Polizei müsste dann wirklich die Leute identifizieren. Das ist ja das, okay, was man jetzt nicht macht, oder? Man lässt sie einfach gewähren. Man ist hinten und vorne, tut es ein bisschen einkesseln. Aber du müsstest die Leute identifizieren, feststellen, dass sie dort waren, was ihr Tatbeitrag war. Und dann sagen, okay, ihr werdet für die Polizeikosten zur Verantwortung gezogen. Das ist das, was jetzt ja nicht passiert.
Dann sind wir gespannt eigentlich auf den nächsten 1. Mai, oder? Dann
sollte
das in Kraft sein.
Wir hoffen, es kommt jetzt in den Kantonsrat und dass es schnell geht. Und nächstes 1. Mai, dass dann ein paar Rechnungen kommen.
Gut. Dann könnte ja der schwarze Block sagen, gut, das ist uns zu teuer zu randalieren, wir bleiben im Bett. Und falls der schwarze Block wirklich ein gutes und schönes Bett will, dann sollten alle die Linksautonomen zu Schlafwohl gehen, eine von 12 Filialen. Allerdings, man muss sich dort anständig benehmen. Also sonst wird man nicht bedient. Aber das wünschen wir sowohl der Linksautonomen wie Schlafwohl. Denn für euch ist der Tipp.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja, und was Lederach angeht, da hoffe ich einfach, dass ihr alle heute noch in eine Filiale geht. Eine, die offen hat und nicht verspreit ist und so. Und ein bisschen Schocke kaufen, das ist das allerbeste Mittel gegen die komischen Leute, die da irgendwelche, ihre Gewaltorgie ausleben. Heute ist aber auch geschaffen worden vom Bundesrat, das muss man sagen. Da wird nicht einfach 1. Mai gemacht. Die Bundesratssitzung hat stattgefunden, man hat aber auf eine Medienkonferenz verzichtet. Ich weiss auch nicht, ob die Bundesrat keine Zeit hat, weil sie demonstrieren müssen. Oder ob ihre Chefbeamten vielleicht in den Gewerkschaften so engagiert sind. Vorne auf dem Bundesplatz hat jetzt so eine Veranstaltung angefangen. Ganz komische Töne. Am Anfang hat es ein bisschen nach gregorianischem Choral getönt, etwa vor einer Viertelstunde. Und jetzt, vor 5 Minuten, ziemlich nach so Grunge, so ein bisschen richtig, also abgefuckter Sound irgendwie. Ich weiss nicht genau, was mit der Gewerkschaft hier in Bern los ist. Ich gehe nachher da sicher auch noch schnell vorbeischauen. Gut, was hat der Bundesrat beschlossen? Wir haben 3-4 wichtige Meldungen. Die Anpassung von der Wartefrist beim Familiennachzug nach einem Urteil von unserem liebsten Gerichtshof, den wir haben, dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. In Straßburg tut der Bundesrat vor, das Ausländergesetz anzupassen. Statt 3 Jahre müssen vorläufig aufgenommene Personen nur noch 2 Jahre warten, bis sie ihre Familie können nachziehen. Vorläufig aufgenommene Personen, das sind Leute, die eigentlich ein abgelehntes Asylgesuch haben, aber nicht können zurückgeschafft werden. Also man muss sich vorstellen, das macht die Schweiz natürlich wieder ziemlich attraktiv zum Kommen, und zwar egal, ob du Aussicht hast auf Asyl oder nicht.
Es ist ja erstaunlich, oder? Wie viel Einfluss man amigs merkt, wie der EGMR hat. Oder? Klar, wir haben das Urteil mit der Klimaseniorin, aber jetzt haben wir so ein anderes Augenmerk darauf, dass einem die Sachen auch auffallen, wenn so eine Medienmitteilung kommt vom Bundesrat. Ich muss jetzt sagen, also inwiefern ist es so relevant für die Menschenrechte, ob das jetzt 3 oder 2 Jahre ist, dass du wirklich kannst argumentieren und sagen, das ist eine Menschenrechtsverletzung, wenn du 365 Tage länger musst warten für den Familiennachzug als bei 2 Jahren. Das kann ich irgendwie nicht verstehen. Und eben, es handelt sich um vorläufig Aufgenommene, oder? Ganz klar, also die eigentlich keinen Asylgrund haben, die man aber auch nicht zurückschicken kann. Und jetzt macht man es noch attraktiver für die und sagt, die müssen nicht 3 Jahre warten, sondern in 2 Jahren können sie schon die Familie nachziehen.
Also man könnte sie nicht zurückschicken, auch wegen dem EGMR und dieser Menschenrechtskonvention, wegen dem Non-Refoulement-Prinzip, wo man auch müsste diskutieren, weil es mit dem Zweiten Weltkrieg eigentlich zu tun hat und nicht mit der jetzigen Situation mit Wirtschaftsmigration. Und der Gleichgerichtshof sagt jetzt auch noch, wir müssen die Leute früher nehmen. Und eben, es geht um das Recht auf Achtung des Familienlebens. Das ist gemäss EGMR nicht gegeben, wenn man 3 Jahre muss warten. Es ist gegeben, wenn man 2 Jahre muss warten. Also da macht ein Gerichtshof, bestehend aus Leuten, die fast alle nicht Schweizer sind und die nicht demokratisch irgendwie abwählbar sind und die auch nicht zur Legislative gehören. Also, man muss wieder mal davon reden. Es gibt eine Gewaltenteilung, die hat einen Herr Montaigne vor, ich glaube, 500 Jahren ist es gewesen, in einem Schlösschen außerhalb von Bordeaux. Er hat die Erkenntnis gehabt. Bei dort mal gewesen, ist sehr schön. Da kommt man zu guten Erkenntnissen. Die könnte man heute immer noch beherzigen. Aber dann muss man sagen, der Gerichtshof soll nicht Politik machen. Und ich bin gespannt, wie die Vernehmlassung, die jetzt gestartet worden ist, heute, wie die ausgeht. Welche Kräfte, dass da das gut findet, dass man Richterrecht durchführt in der Schweiz und welche nicht. Die SVP hat bereits protestiert. Ich bin gespannt, wie es bei der Mitte aussieht und bei der FDP aussieht. Bei Links-Grün ist klar, sie wollen Open Borders und so sollen alle kommen. Wir schaffen das und Konsorten. Aber ich muss wirklich sagen, da habe ich jetzt Mühe. Die Politik, Gesetze sollen gemacht werden von Leuten, wir haben es glaube ich schon mal gesagt, wo wir auch mal können abwählen, so alle vier Jahre. Das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck von der Gewaltenteilung und nicht, dass irgendwelche Richter in Straßburg das für uns entscheidet.
Ich nehme mir noch vor, für die Folge von morgen, ich gehe nachschauen, wie der Andreas Zünd da plädiert hat. Das müssen wir nachliefern. Das wollte ich euch morgen nachliefern, das nehme ich mir gerade so ein bisschen als Aufgabe für die morgige Folge.
Sehr gut. Schaltet also morgen wieder ein, Bern einfach. Dann tun wir das noch nachliefern. Super. Gleichzeitig hat der Bundesrat eine Verordnung verabschiedet, wo man dann einfacher können die Handys von Asylbewerbern auswerten. Also letztlich können dort herausfinden, auf welchem Weg sind sie da hingekommen, was ist eigentlich ihre Identität, ihre Nationalität, weil das ja sehr oft so ein bisschen frei erfunden wird, also sehr oft, ich kann es nicht sagen, wie oft, aber es gibt die Geschichte, dass man da irgendwo durch sich dann ein anderes Land ausdenkt, wo man eben eher nicht zurückgeschafft kann werden und die Familie eben in Zukunft schneller kann nachziehen. Das ist noch zu dem Thema eine Ergänzung. Denn ganz eine lustige Statistik, die jedes Jahr rauskommt, nämlich der Titel von der Medienmitteilung heisst jedes Jahr gleich: Dienstleistungen des Lufttransportdienstes des Bundes im Jahr 2023. Und hinter dem völlig harmlosen Titel verbirgt sich die wunderbare Statistik, welcher Bundesrat wie viel rumgeflogen ist. Und das wollen wir doch wirklich alle wissen. Bist du bereit für die Rangliste?
Ich bin gespannt. Leg los.
Von hinten, um ein bisschen Spannung aufzuziehen. Auf dem hintersten Platz, Platz 7, die Viola Amherd mit 26 Stunden. Überrascht mich noch, weil ich meine, die Verteidigungsministerin muss doch ständig umeinander fliegen, um irgendwelche Rekruten, Offiziere, Instruktoren oder irgendwelche geheime Bunker besuchen. Aber sie ist wirklich sehr selten unterwegs gewesen.
Oder sie wacht also zugestehen. Oder sie macht es vielleicht zu wenig, das wäre noch die andere Vermutung.
Ja, sie interessiert sich. Also es gibt ja die These, dass sie sich gar nicht so stark für die Armee interessiert. Mhm. Und darum irgendwie nur geht, wenn sie unbedingt muss. Vielleicht ist das ein Beweis. Dann auf dem zweitletzten Platz, der Guy Parmelin mit 29 Stunden. Das ist auch noch, das ist sehr bescheiden. Und vor allem eine Reise gehört da dazu. Das hat der Guy Parmelin, unserem Journalistenkollegen Romain Gliva, in dem wunderbaren Podcast «Sulla Coupole» verraten. Eine ist wirklich remarkable, also wirklich erwähnenswert. Er hat nämlich den indischen Handelsminister bei den Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen zu Brüssel abgefangen. Der war in Brüssel für Verhandlungen mit einem Freihandelsabkommen mit der EU. Und der Guy Parmelin hat dringend ein paar Sachen mit ihm besprechen. Der Herr Goyal hat dann aber nicht gesagt, er hat gesagt, er hätte keine Zeit, um einen Umweg zu machen auf Bern. Was macht der Guy? Er fliegt auf Brüssel, schnappt sozusagen den Handelsminister der EU weg und bespricht mit ihm das, was er besprechen muss. Und unter anderem, das sind gut investierte Stunden gewesen, und unter anderem darum haben wir das unter das Dach und Fach gebracht. Das muss dann noch bestätigt werden von dem Parlament und so weiter. Aber das vielleicht zum Guy Parmelin. Dann auf Platz 5 ist Madame Baumschneider mit 32 Stunden, wo sie unterwegs war in verschiedenen Flugzeugen. Letztes Jahr war sie ja noch für die Justiz zuständig. Mhm. Ja, da muss man Schengen-Dublin, immerhin muss man ein bisschen hin und her fliegen. Ich nehme an, da geht man nicht mit EasyJet. Aber man ist bescheiden, weil ihr werdet es alle sehen, das geht dann noch viel weiter rauf. Auf Platz 4. Der Albert Rösti mit 36 Stunden. Ich weiss nicht, ob er alpine Solaranlagen oder Wasserkraftwerke anschauen. mit 36 Stunden, das ist auch noch nicht wahnsinnig viel. Auf Platz 3 mit 39 Stunden Karin Keller-Sutter, Finanzministerin. Ich nehme an, sie hat müssen Credit Suisse-Filialen besuchen oder irgendwie so. aber die sind, hast jetzt gemerkt, die sind alle ein bisschen näher beieinander. Von Amherd 26 Stunden bis Karin Keller-Sutter sind es 39 Stunden. Dann kommen die zwei, die wirklich einschenken. Das ist einerseits nicht ganz verwunderlich, Ignacio Cassis mit 119 Stunden und der Alain Berset mit 165 Stunden. Er war natürlich noch Bundespräsident gewesen. Es wird leider nicht unterschieden, wie viel er da als Bundespräsident unterwegs war und wie viel noch als Vorsteher vom Innendepartement. Und es wird auch nicht gesagt, wie oft er in Schwarzwald geflogen ist. Das nehme ich doch eigentlich Wunder.
Ich kann dir aber sagen, dass wenn man die Tabelle anschaut, sieht man ja 5 Stunden mit dem Super Puma. Und das ist der Flug an die Strip Parade. Und wieder retour.
Der, wo genau du einen grossen Aufzeichnung hast.
Ist genau der, jetzt sieht man da, der in diesen Zahlen kommt ungefähr.
Ja, aber 5 Stunden. Ich meine, ein Heli Flug von lang, Bern auf Zürich und zurück.
Nein, von die Heimen aus ist er
gekommen. Aha. Ja, aber dann hat er aber vielleicht schon noch einen Umweg über den Schwarzwald gemacht.
Das könnte sein, aber in diesen 5 Stunden ist einmal die Heim an die Street Parade und wieder retour.
Jawohl, das ist so. Am meisten geflogen ist er mit der Falcon. Das ist das Bundesratsflugzeug, das man braucht, wenn man weiter unterwegs ist. Ich gehe davon aus, das werden die meisten Flüge gewesen sein, die er als Bundespräsident zurückgelegt hat. Ich bin ehrlich gesagt skeptisch mit den Bundesratspräsidentenreisen. Es ist ja bekannt, er ist glaube ich, auf Botswana und dann ist der Botswana-Präsident in die Schweiz gekommen. Das sind jetzt nicht unbedingt und noch x andere Reisen. Es wird da schon sehr viel gemacht. Ich bin nicht überzeugt, was das jetzt den Interessen der Schweiz wahnsinnig bringt, aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Noch eine letzte Zahl, Leerflüge, 34 Stunden. Das heisst also, das sind irgendwelche Flüge, wo irgendein Bundesrat irgendwo hinfliegt und dann mit anderen Mitteln zurückfliegt und dann muss man leer retour fliegen. Ist unschön, finde ich. Vor allem, wenn dann die Bundesräte uns noch wollen, erzählen, wie schlimm das Fliegen ist in Sachen Klimawandel, oder? Wie siehst du das?
Ja, eben, es ist ja immer so die Spezialisten, vor allem die aus diesen Parteien, die ja dann das Fliegen wollen, der Allgemeinbevölkerung, oder verteuern mit irgendwelchen CO2-Abgaben, Flugticketabgaben, sonst irgendwelchem Gugus oder Inlandflüge dann noch ganz verbieten. Und wenn du dann eben siehst, dass dann der Flieger amigs leer retour geht, wie man sich andersrum entscheidet, ist immer so ein fader Beigeschmack dabei.
Ja, noch eine letzte Medienmitteilung aus dem Bundesrat. Auch wieder ein Titel, wo man das Gefühl hat, ich lösche es doch. Aber Bundeshausjournalisten wissen, man muss genau anschauen. Weil der Titel der Medienbeteiligung ist völlig harmlos. Personalpolitische Vorgaben des Bundesrates für die Periode 2024 bis 2027. Ich habe dann erwartet, dass man da reinschreibt, dass man zum Beispiel die überhöhten Löhne wieder ein bisschen normal macht. Vielleicht aufs Niveau von der Privatwirtschaft abnimmt. Das ist ja 7-17% teurer, einfach köstlicher oder luxuriöser für die gleichen Qualifikationen. Oder ich hätte erwartet, man könnte sagen, ja gut, man tut nicht mehr Leute einstellen. Oder? Das könnte auch personalpolitische Vorgaben des Bundesrates. Oder man tut sogar gewisse Leute nicht ersetzen, weil man die Anzahl Bundesbeamte ein bisschen zurücknehmen will. You dreamer you, oder? Wo ich es dann aufgemacht habe, die Medienmitteilung, ich tue auch die, wie immer, in den Shownotes verlinken. Es geht vor allem um Geschlechterverteilung. Also, es ist wirklich, das ist unglaublich, das ist von grosser strategischer, das heisst dann strategische Sollwerte für das Personalmanagement der Bundesverwaltung. Die Zielgrössen gibt es. Und wer jetzt meint, die Zielgrössen, die sind jetzt so irgendwie eben, für die Geschlechterverteilung vielleicht, ja, sagt man so, sagen wir 40-50% oder so. Nein, das wird viel, viel neuer gemacht. Und ich erzähle jetzt euch, wie das ist. Die bleiben gleich. Die sind schon 2020 bis 2023 so gewesen. Es soll also so sein, dass 46-50% müssen Frauen sein und entsprechend 50-54% Männer. Wie viele Non-Binäre tut man Gott sei Dank noch nicht festlegen und auch die, die irgendeines von den 97 anderen Geschlechtern noch sind, die kommen gar nicht vor. Das ist wahnsinnig diskriminierend. Findest du das nicht auch?
Gut, es wäre extrem schwierig, weil in dieser in dem PDF hat man ja die Piktogramme noch von Frau und Mann abgebildet. Ja. Es würde extrem kompliziert werden, wenn man da müsste jetzt noch alles andere irgendwie abbilden. Und das kann man eh nur falsch machen, das würde gar nicht gehen. Aber man könnte, sieht, weißt, mit was man sich beschäftigt in der Verwaltung, oder? Mit so Piktogrammen und seinen Sollwert ausdenken, wie eine Geschlechterverteilung sollte sein im Bundeshaus.
Ja, und ich meine, man tut dann trotzdem eingestehen, dass es nicht überall geht, weil es kommt dann Geschlechterverteilung, Teilbereich Verteidigung. Dort ist dann ganz anders, dort sagt man 16-18%, das bleibt dort auch gleich wie bisher, und zwar, wie es in der Medienmitteilung heisst, weil man es nicht erreicht hat. Und beim Grenzwachchor ist es auch, dort ist es 17-19% Frauen und der Rest Männer. Aber dann skandalös wird es noch weiter unten, Frauenanteil in den Kaderlohnklassen, die tut man nämlich aufsetzen. Also das ist bis jetzt Kaderlohnklasse 24-29, dort war es bis jetzt 36-43% Frauen, offenbar auch nicht mehr, ganz komischer Wert. Neu 39-44% müssen dort Frauen sein. Kaderlohnklasse 30-38, das ist dann ganz oben, war bis jetzt 27-32%, neu 30-35%. Aber faktisch heisst das, ist eine Männerdiskriminierung. Faktisch heisst das, wenn du ein Mann bist und Lohnklasse 24 oder höher, das ist ab 156'000 Franken, dann hast du eigentlich, weil die Sollwerte im Moment nicht erreicht werden, keine Chance, dich auf einen neuen Job zu bewerben, zum Beispiel eben in einer Chefposition im gleichen Bundesamt, wenn du keine Frau bist. Also es ist eine sexistisches Personalmanagement in der Bundesverwaltung. Und das führt auch dazu, dass Leute, dass Frauen, leider muss man sagen, dass Frauen befördert werden, weil sie Frauen sind.
Ja.
Oder? Und ich muss einfach sagen, das können wir uns nicht leisten. Ich will eine Meritokratie, wo die Leute befördert werden, egal ob sie Frauen sind oder Männer.
Ja, aber wenn wir das fordern und wir tatsächlich nur auf die Leistung schauen, dann könnte man keinen Verwaltungsbeamten damit beschäftigen, so Tabellen mit Piktogramm zu erstellen, mit diesen Sollwerten. Das wäre natürlich schade. Ich müsste euch mal fragen, wie dort die Verteilung ist bei den Leuten, die eben die Sollwerte erstellen. Ob die auch ihre Sollwerte erfüllen?
Ja, ich bin überzeugt, dass es dort. Dort hat es dann mehr als 50% Frauen, sonst käme nicht so eine sexistische Geschichte auseinander. Es kommt vom Eidgenössischen Personalamt und die oberste Chefin ist Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Auch da, ja, es ist mir nicht bekannt, dass irgendwo in einem Gesetz steht, man muss das so machen. Falls ich da falsch liege, ich tue das unten in den Kommentaren bitte anschreiben oder mir schreiben. Es gibt dann noch mehr Sachen, Vertretung von der Sprachgemeinschaften. Und das ist auch so eng definiert. Also französischsprachig müssen 21,5-23,5% sein. Ja. Und 0,5-1% der Mitarbeitenden müssen rätoromanisch sein. Also das ist unglaublich.
Es ist unglaublich pingelig, finde ich.
Oder auch Menschen mit Behinderungen, 1,5-2,5%. Schaut, es gibt bei Menschen mit Behinderungen gibt's Leute, die einfach im Rollstuhl sind, aber sie sind Juristen, sie sind Ingenieure, sie sind Kommunikationsleute, sie sind Sachbearbeiter, sie sind was auch immer. Oder? Es ist überhaupt keine Geschichte. Und ich habe ja mal in Notwil geschafft und ich kann sagen, das meiste, was jetzt bei den Leuten, die ich da kennengelernt habe oder noch kennen, wichtig ist, ist, dass man sie einfach nimmt, wie sie sind. Mhm. Und sie wollen nicht Quotenbehinderte sein in einem Bundesamt. Dann auch noch ist eine Verbleibquote bei den Lernenden, also dass 40-45% der Lernenden beim Bund bleiben. Und sonst, was ist denn, wenn man das nicht erreicht? Was ist denn das schlimm? Ich finde doch gut, wenn die Leute nach der Lehre, die sie vielleicht beim Bund gemacht haben, in die Privatwirtschaft gehen. Kopf ist doch toll. Oder auch die Verbleibquote bei Hochschulpraktikantinnen und Praktikanten, 45-50%. Wir können trainen. Nein, sie sollen vielleicht ein Praktikum machen, aber sie sollen nachher in die Privatwirtschaft gehen. Es ist doch nicht ein Kompliment, wenn viele Leute bleiben beim Bund. Also, es ist auf welche Stelle sollen wir denn alle diese Leute tun? Darum macht es wahrscheinlich die Bundesverwaltung so gebremst.
Es läuft genau auf das raus, wenn du sagst, du willst 40-45% behalten, du willst aber auch die Leute nicht entlassen, dann hast du das Wachstum schon im Sollwert ja reingerechnet und nimmst das an und gehst davon aus und willst, dass das Ziel hat, dass es mehr wächst.
Ja, für mich schmeckt es natürlich dazu, dass die Gewerkschaft, der VPOD, dass der damit natürlich seinen Nachwuchs auch finanziell letztlich irgendwo durch, auf Kosten der Allgemeinheit tut holen, kann ich aber nicht beweisen. Wir müssen noch zu einer letzten Geschichte gehen. ja, lustige Geschichte, passend zum 1. Mai. David Biner, NZZ, da in Bern, hat herausgefunden, dass sich die beiden Ratspräsidenten bei dieser einigermaßen skandalöse Reise in die USA, wo sie offenbar in Washington und so allen amerikanischen Politikern erzählt haben, wie schlimm das ist und wenn der Herr Trump wieder Präsident wird. Aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt geht es darum, sie haben sich einen Klassenwechsel gegönnt. Sie betonen zwar, dass sie rein betrieblich hätte Zwist, dass diese beiden angeboten, aber gleich, das ist ein Vorteil von 10'000 Franken, so rund, wo sie da bekommen haben. Das ist sehr viel mehr als die 2-Jahres-Karte für die Schweizer Seilbahnen und ein paar andere Fringe-Benefits, die Bundesräte haben und wo sich auch Sozialdemokraten furchtbar aufgeregt haben, dass die haben und so. Ja, es ist eine lustige Geschichte, aber es zeigt halt auch Sozialdemokraten, wenn sie es schön haben auf Kosten von anderen.
Auf Kosten von anderen, ganz wichtig.
Genau, dann wollen sie es gerne schön haben. Wobei man muss sagen, das ist ja das Upgrade, das hat also Swiss sozusagen übernommen. Also es ist nicht so, dass der Steuerzahler noch mehr hätte müssen zahlen müssen, sonst hätten sie einfach Business Class gehabt. Dein Kommentar?
Wieso hat man nicht einfach Nein gesagt? Bin ich die Einzige, die das denkt und denkt so, hey, wenn ich schon auf Kosten vom Steuerzahler nach New York fliege und man bietet mir noch First an, sagen, schauen Sie, ist gerade gut für mich, ist sehr freundlich, aber ich bleibe in der Business Class hocken. Ist ja nicht so schlimm in der Business Class. Wieso? Also ich hätte es anständig gefunden, zu sagen, nein, danke, geben Sie den Platz jemand anderem. Ich verzichte da sehr gern drauf.
Ja, vielleicht einem Hochschulpraktikant, einem Menschen mit Behinderung oder jemandem von der Kaderlohnklasse 24 bis 29. Nein, du hast natürlich schon recht. Man könnte auch Nein sagen. Und es ist nicht schlimm, mit Business müssen zu fliegen. Mhm. Also nicht, dass ich da Experte wäre, aber ich bin über die Sitze, man sieht die jeweils, wenn man reinläuft. Und da würde ich jetzt auch noch anhocken, auch wenn es nicht First Class ist. Und dann muss man auch noch betonen, also die 10'000 Franken umgerechnet in Gewerkschaftsbratwürst, ist das natürlich rund 1'800 Bratwürst. Also ich meine, stell dir vor, die beiden Sozialdemokraten hätten das aufgeworfen heute am 1. Mai in Basel. Das ist ja wahnsinnig. Es wäre viel die bessere Variante gewesen.
Es wäre viel die bessere Variante gewesen, aber vielleicht eben, man kann einfach einmal Nein sagen. Das wäre mal angebracht gewesen.
Ja, weißt, Sozialdemokraten sagen sehr oft eben Ja. Du bist natürlich typisch von der SVP, das ist die Nein-Sager-Partei. Du tust wieder alle Vorurteile bestätigen. Mhm. Aber leset die Geschichte nachher heute in der NZZ vom Klassenwechsel am Kampftag der Klassen. Passend, wunderbar. Und auch wunderbar geschrieben von David Biner. Ja, das ist es gewesen. Bern einfach am 1. Mai 2024, am Mittwoch. Ihr hört uns morgen wieder, zur gleichen Zeit, auf dem gleichen Kanal. Dünnt uns abonnieren, dünnt uns weiterempfehlen, einen Daumen nach oben und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.